Ö1 Podcast.
Ö1 Journal Panorama.
Guten Abend. Unsere heutige Sendung steht im Zeichen des Gedenkens. Heuer vor 80 Jahren wurden 44 jüdische Kinder und 7 Erwachsene im Kinderheim in Isieux bei Lyon festgenommen, deportiert und wenige Tage später in Auschwitz ermordet. Auch 7 Kinder aus Österreich waren darunter. Nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland waren sie mit ihren Eltern nach Frankreich geflüchtet. Nach der Besetzung Frankreichs wurden ihre Eltern bald in Lager eingesperrt. Sie selbst kamen in das Kinderheim und erlebten dort, soweit es möglich war, einigermaßen unbeschwerte Monate, bis der Gestapo-Chef von Lyon, Klaus Barbie, die Kinder am 6. April 1944 in einer brutalen Razzia abholen ließ. Die Kinder von Isieux haben im kollektiven Gedächtnis in Frankreich einen wichtigen Platz eingenommen. In Österreich ist das Schicksal der 7 Kinder aus Wien weitgehend unbekannt. Der nun folgende Bericht, der im April erstmals ausgestrahlt wurde, erinnert an diese Kinder. Monika Feldner-Zimmermann hat ihn gestaltet.
Auf dem Schwedenplatz in der Wiener Innenstadt herrscht geschäftiges Treiben. Den ganzen Tag über sind viele Menschen unterwegs. Auf den Straßen nahe dem Platz ist viel Verkehr. In einem der Eckhäuser, einem Jugendstilgebäude mit der Adresse Rotenturmstraße 29, ist heute eine Fastfood-Kette eingemietet. In den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg lebt in diesem Haus in einer Wohnung ein Bub namens Georg Halpern mit seinen Eltern. Schorschi, wie er genannt wird, kommt im Oktober 1935 zur Welt, als einziges Kind seiner Eltern. Seine Mutter ist Wienerin, sein Vater stammt aus Polen und ist von Beruf Zahnarzt. Schorschi dürfte ein glückliches Kind gewesen sein, davon zeugen Fotos, die in Büchern veröffentlicht wurden. Darauf zu sehen, ein Bub mit dunkleren, kurzen Haaren, meist mit einer kurzen Latzhose bekleidet und fast immer mit einem schelmischen Lächeln im Gesicht. Vor einigen Jahren hat die Eventmanagerin Millie Segal eine Wanderausstellung mit den Fotos organisiert. Sie blättert in einem der Bücher.
Ein lieber, herziger Lausbub. Da zeigt er die Zunge, er ist ein Lausbub.
Ich glaube, dass der Schorschi ein ganz besonderes Kind war. Es gibt kein Foto, auf dem er nicht grinst von einem Ort zum anderen.
Doch schon bald nach dem sogenannten Anschluss müssen die Halperns Wien verlassen. Die Lage wird für die jüdische Bevölkerung zunehmend gefährlich. Anfang 1939 fliehen sie nach Frankreich. Schorschi ist da 3 Jahre alt. Bald werden allerdings auch dort die Maßnahmen gegen Jüdinnen und Juden verschärft. Schorschis Vater Julius wird in eine Einheit für ausländische Zwangsarbeiter gesteckt. Mutter Serafine erkrankt und kommt zuerst in ein Spital, dann in ein Sanatorium in Hauteville in der Nähe von Lyon. Schorschi wird der jüdischen Kinderhilfsorganisation OSE anvertraut. Ein paar Jahre verbringt er in verschiedenen Heimen. Im April oder Mai 1943 kommt er schließlich in Isieux an, als eines der ersten Kinder, die in diesem Heim aufgenommen werden. Bald nach seiner Ankunft schreibt der 7-jährige Schorschi einen Brief an seine Mutter, die er offenbar kurz davor noch gesehen hatte. Das Sanatorium, in dem seine Mutter untergebracht ist, ist nicht allzu weit vom Kinderheim in Isieux entfernt.
Chère maman, je suis bien arrivé à Isieux. Je regrette.
Liebe Mama, ich bin gut angekommen in Isieux. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht noch ein paar Tage mehr mit dir verbracht habe. Ich fühle mich wohl hier und es geht mir gut. Der Krieg wird bald vorbei sein und dann werde ich zu dir zurückkommen und wir werden nach Wien fahren und wieder vereint sein. Oma wird nicht mehr allein sein. Es ist sehr warm hier in Isieux. Geht es dir gut? Ich sende dir viele Küsse von Herzen, Georgi.
Knapp ein Jahr dient das Haus in Isieux als Unterkunft für jüdische Kinder. Mehr als 100 leben im Lauf dieser Zeit hier. Sie kommen hauptsächlich aus Frankreich, Deutschland und Belgien, einige auch aus Algerien, damals noch unter französischer Herrschaft, aus Polen und eben auch aus Österreich. Manche bleiben nur kurz, ziehen in ein anderes Heim oder zu einer Familie um oder es gelingt ihnen die Flucht in die Schweiz. Aus Österreich sind neben Georgi noch 6 weitere Kinder im Heim in Isieux untergebracht. Alle wurden in Wien geboren, alle waren mit ihren Familien nach dem Anschluss nach Frankreich geflüchtet. Die Schwestern Liane und Renate Krochmal, ihre Eltern hatten gehofft, mit den Töchtern und dem Sohn Siegfried zu einem Onkel in die USA fliehen zu können. Doch die USA verweigerten die Einreise. Die Eltern und der 11-jährige Siegfried werden in Frankreich in das berüchtigte Lager Rivesaltes gesperrt, wo Siegfried stirbt. Liane und Renate Krochmal sind 6 und 8 Jahre alt, als sie in Isieux ankommen. 10 und 8 Jahre sind die Schwestern Martha und Senta Spiegel. Sie hatten in Wien in der Pernersdorfer Gasse im Bezirk Favoriten gelebt. Sigmund Springer ist ein blonder 7-Jähriger, als er nach Isieux kommt. Hans Amment ist 2 Jahre älter. In Wien hatte er in der Tschapka-Gasse gewohnt, wo eine kleine Tafel auf dem Haus angebracht ist. Die Familie war 1939 nach Belgien geflüchtet und hatte zumindest teilweise schon Visa für die USA. Doch bevor sie flüchten konnte, wurde Belgien von den deutschen Truppen besetzt. Es verschlug sie nach Frankreich, wo der Vater in ein Lager gesperrt, die Mutter in ein Sanatorium eingeliefert wurde. Dem um 6 Jahre älteren Bruder Alfred gelang die Flucht in die Schweiz. Später begann er ein neues Leben in den USA. Die meisten Eltern der 7 Kinder aus Wien haben die Nazi-Gräuel nicht überlebt, sagt Milli Segal.
Also beim Hans war es so, dass sein Vater wurde deportiert, seine Mutter ist gestorben, weil sie krank war, und ein Bruder hat aber überlebt. Ich hoffe, er lebt noch in den USA. Bei den Krochmals war es so, dass man eine ganze Familie ausgerottet hat. Die Martha und Senta Spiegel, da sind auch die Eltern umgekommen, also bei den Spiegels und Krochmal hat keiner überlebt. Und beim Sigmund Springer genauso. Die Eltern sind umgekommen und er hat natürlich auch nicht überlebt. Er war auch ein Einzelkind.
Für die Kinder aus Isieux und die meisten ihrer Familienmitglieder endet die Flucht nach Frankreich im Albtraum bzw. Tod. Doch wie kommt es überhaupt dazu, dass so viele Jüdinnen und Juden nach Frankreich flüchten? Rund 60.000 sollen es aus Österreich gewesen sein.
Frankreich war ein beliebtes Land für Einwanderung, sowohl für jüdische Flüchtlinge als auch für politische Flüchtlinge,
sagt die Historikerin Lili Meyer. Der Ruf als liberale Demokratie machte Frankreich zum Fluchtziel.
Das war schon seit 1933, wo viele deutsche Flüchtlinge nach Frankreich kamen. Und dann ab 38 mit dem Anschluss Österreichs viele österreichisch, auch eben viele jüdische Flüchtlinge. Das hat viele unterschiedliche Gründe. Einerseits ist Frankreich das erste Land Europas, das Juden volle Emanzipation gewährte, also schon seit der Französischen Revolution. Das heißt, es gibt dort einfach eine lange Tradition. Es war eines der wenigen Länder zu der Zeit, die demokratisch waren, in dem Sinne, dass sie eben auch viele Flüchtlinge aufgenommen haben. Und was man auch nicht vergessen darf, man konnte eher Französisch als Englisch als Fremdsprache. Also auch das ist ein Grund, warum man vielleicht eher nach Frankreich gegangen ist.
Den Geflüchteten geht es zunächst einigermaßen gut, doch das ändert sich mit Kriegsausbruch im September 1939.
Dann sind alle ausländischen Männer zwischen 16 und 65 Jahren eingesperrt worden als unerwünschte Ausländer. Es war eben diese große Angst, dass das jetzt deutsche Spione sind. Und das waren wirklich dann Zehntausende Männer, später teilweise auch Frauen, politische Flüchtlinge, jüdische Flüchtlinge, die dann in diesen sehr schnell zusammengestellten Lagern, oft in irgendwelchen Sporthallen, unter sehr schlimmen Zuständen lebten, Seite an Seite mit zum Beispiel auch deutschen Nationalsozialisten, weil man einfach alle Ausländer auf einen Haufen geschmissen hat.
Die deutschen Truppen nehmen im Juni 1940 Paris ein. Es kommt zum Waffenstillstand und zur Teilung des Landes. Der Norden wird von den Deutschen besetzt. Im unbesetzten Süden regiert das französische Vichy-Regime, das bald mit den Deutschen kollaboriert und, ohne dass es die Nazis verlangen, von sich aus die jüdische Bevölkerung verfolgt und ausliefert. Parallel gibt es seit 1938 aber auch zahlreiche Rettungsbemühungen in der französischen Zivilbevölkerung.
Gar nicht zwingend, um Juden zu helfen, sondern um sich gegen die Deutschen zu wehren. Aber es hat den Effekt, dass dann einfach sehr viele Menschen, sehr viele Bauern, sehr viele Klöster auch bei sich zu Hause Juden und Jüdinnen verstecken.
Und auch jüdische Organisationen wie das Kinderhilfswerk Osee oder die jüdischen Pfadfinder werden aktiv und errichten viele Kinderheime, um zumindest die Kinder retten zu können.
Also die Eltern müssen das unterschreiben, müssen das Sorgerecht übertragen. Und so kommen dann wirklich tausende jüdische Kinder in Kinderheime. Die sind eigentlich sehr sichere Orte bis zum Sommer 1942. als sowohl in Nordfrankreich als eben auch im unbesetzten Südfrankreich mit Massenverhaftungen begonnen wird und erstmalig eben jetzt auch gezielt Kinder verhaftet werden. Jetzt natürlich sind diese Kinderheime wie Präsentierteller. Diese Kinderheime werden also über Nacht sehr gefährlich, weil jeder weiß, dass dort jüdische Kinder sind. Und es geht jetzt nicht super schnell, es geht nicht über Nacht, aber ab dem Sommer 42 beginnen die jüdischen Hilfsorganisationen damit, diese Heime zu schließen. Nur man kann sie ja nicht einfach zusperren, man muss sie auf eine Art und Weise zusperren, die verheimlicht, was man mit den Kindern macht, damit dann die Polizei nicht weiß, wo man die Kinder hinbringt.
Während also viele Heime schon geschlossen sind, wird jenes in Isieux erst eröffnet. Die Deutschen haben inzwischen auch den Süden Frankreichs besetzt, dem damals noch verbündeten Italien, aber die Besetzung der Region an der französisch-italienischen Grenze zugestanden, sagt Historikerin Lili Meyer.
Und diese italienische Zone wird nun für die paar Monate ihrer Existenz der sicherste Ort für Jüdinnen und Juden in ganz Frankreich, weil die Italiener gezielt gegen die Judenverfolgung arbeiten. Man darf nicht vergessen, Italien unter Mussolini war faschistisch, aber es war nicht antisemitisch. Das heißt, alle Jüdinnen und Juden versuchen jetzt in die italienische Zone zu kommen. Und das ist der Zeitpunkt, wo auch dieses Kinderheim Isieux eröffnet wird. Das erklärt, warum man jetzt noch 43 ein Heim gründet, wo ja im Rest von Frankreich eigentlich alle Heime schon geschlossen werden. Es erklärt aber trotzdem nicht, warum quasi zwischen Herbst 43 bis zum Frühling 44, wo diese Razzia stattfindet, man das Heim nicht aufgelöst hat.
Denn mit der Kapitulation Italiens im September 1943 besetzen die deutschen Truppen auch dieses Gebiet. Die Verfolgung von Jüdinnen und Juden nimmt rasch zu.
Es ist das letzte Kinderheim, das es noch gab, das nicht aufgelöst wurde. Und das ist es auch das einzige freie Kinderheim quasi, das als Gesamtes dann deportiert wird.
Gegründet hat das Kinderheim Sabines Latin. In Polen geboren, lebt sie seit Mitte der 1920er Jahre in Frankreich und arbeitet für das jüdische Kinderhilfswerk OSE. Im April oder Mai 1943 zieht sie gemeinsam mit ihrem Mann Miron ins Haus ein, das für knapp ein Jahr das Heim für mehr als 100 zumeist jüdische Kinder werden sollte. ORF-Frankreich-Korrespondentin Cornelia Primosch hat das Gebäude, das seit 1994 auch eine Gedenkstätte ist, besucht.
Das Lachen von Kindern und Jugendlichen ist zurück in Isieux. Jedes Jahr kommen tausende Schülerinnen und Schüler in den kleinen Ort in der Region Auvergne-Rhône-Alpes, eine gute Autostunde östlich von Lyon gelegen. Der Springbrunnen vor dem ehemaligen Kinderheim plätschert vor sich hin wie vor 80 Jahren. Es ist ein herrschaftliches, weiß gestrichenes Haus mit hellblauen Fensterbalken. Cassandra Barbouri öffnet die schwere Eingangstür.
Die Villa stammt aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Hier wurden einst Seidenraupen gezüchtet.
Die Museumspädagogin hat sich schon während ihres Germanistikstudiums auf Erinnerungskultur spezialisiert. Sie und ihre Kollegin Johanna Kiesler, die hier in Isieux ihr Sozialjahr ableistet, führen Besuchergruppen regelmäßig durch das Haus von Isieux. Nahezu alle Räume sind leer. Vereinzelt hängen an den Wänden gerahmte Fotos.
Also das sind Mirons Latin, der 1904 in Orsha, Russland geboren wurde, und Sabina Gvast, bevor sie heiratete und zu Sabines Latin wurde, die 1907 in Warschau, Polen geboren wurde.
Beide waren jüdisch und haben einander Mitte der 1920er Jahre in Frankreich kennengelernt. Sabines Latin arbeitet als Krankenschwester und kommt über das jüdische Kinderhilfswerk mit Kindern in Internierungslagern in Kontakt.
Sie wird beschließen, sie aus den französischen Internierungslagern zu holen. Nachdem sie sie heimlich herausgeholt hat, muss sie sie irgendwo unterbringen. Frau Slatin wendet sich also offiziell an den Präfekten des Departements 1.
Im Frühling 1943 wird den Slatins in Isieux das leerstehende Herrenhaus zugewiesen. Rasch füllen sie es mit Leben. Die geretteten Kinder helfen mit am Hof, bekommen Unterricht und sie spielen, wie ein Blick in einen hellgrün getäfelten Raum zeigt, den Cassandra Barbouri und Johanna Kiesler gemeinsam betreten.
Was wir hier haben, ist der ehemalige Speiseraum der Kinder. Der Raum, der an das Leben erinnert und an die Aktivitäten der Kinder.
Aktivitäten wie Zeichnen oder Briefe schreiben. Trotz aller Bedrohung war hier auch Platz für kindliche Leichtigkeit und Sorglosigkeit.
Also wir haben sehr, sehr farbenfrohe Bilder von Western-Geschichten.
Wie alt waren die Kinder?
Zwischen 4 und 17 Jahre alt.
Welches ist Ihr Lieblingsbild?
Es gibt Le Chaboté, gestiefelte Katze.
Zeigen Sie mir mal den gestiefelten Kater. Der ist aber wirklich gut
gelungen. Das sind auch eher meine Lieblingsbilder. Und bei den Briefen, hier zum Beispiel, haben wir einen Brief von Georgie.
Aber Georgie schreibt auf Französisch, sehe ich.
Ja, so wie wenn man sich die Briefe anguckt, alle Kinder. Jedes Kind spricht eine andere Sprache und deswegen lernen die Kinder hier alle Französisch.
Ein Jahr lang wurde den Kindern von Isieux ein möglichst unbeschwertes Leben mit geregeltem Alltag ermöglicht. Bis zum 6. April 1944, dem Tag der Razzia.
Alle Kinder sitzen beim Frühstück. Niemand hört oder sieht die Gestapo-Fahrzeug bis hierher kommen. Die Nachbarn bezeugen, dass die Kinder wie Kartoffelsäcke auf die Lastwagen geworfen wurden, dass Mirons Latin mit Gewehrkolben verprügelt und selbst auf die Lastwagen geworfen wird. Das ist etwas besonders Gewalttätiges.
Die meisten der 44 Kinder und ihre Erzieher werden über Lyon nach Drancy gebracht und in den folgenden Tagen im Vernichtungslager in Auschwitz ermordet.
Sie werden direkt in die Gaskammern geführt, wo sie sofort nach ihrer Ankunft sterben.
War da auch der kleine Georgie dabei?
Doch, doch.
Wer die Kinder von Isieux verraten hat, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Jedoch war es Klaus Barbie, der Gestapo-Chef von Lyon, der die Razzia in Auftrag gegeben hat. Dafür gibt es einen seltenen Beweis, ein Fernschreiben. Das Faksimile davon ist im Museum zu sehen, das neben dem Kinderheim von Isieux errichtet wurde. Dominique Vidot leitet das Museum.
Die Razzia sollte später in der Rechtsprechung einen wichtigen Platz einnehmen. Denn Klaus Barbie erstattete über diese von ihm angeordnete Aktion genau Bericht an seine Vorgesetzten in Paris.
Das Telegramm bildet auf zynische Weise den Dienstweg der systematischen Verfolgung und Vernichtung von jüdischen Kindern ab. Und es wurde bei den Nürnberger Prozessen vorgelesen.
Die Worte beweisen, dass es in der Nazi-Verwaltung einen vorher festgelegten Plan für die Judenvernichtung gab. Das ist fast ein Geständnis. Die Nazis haben kaum Spuren hinterlassen. Aber hier steht alles drin.
Sabine Slatin hat die Razzia überlebt. Sie war an jenem 6. April 1944 auf der Suche nach einem neuen Versteck für die Kinder von Isieux. Genau 2 Jahre nach der brutalen Verschleppung und der Ermordung der Kinder, ihres Mannes und der Heimmitarbeiter ließ sie eine Gedenktafel am ehemaligen Kinderheim anbringen. Eine frühe Geste der Erinnerung und der Mahnung in einer Zeit, in der viele die Vergangenheit vergessen wollten.
44 Kinder im Alter zwischen 4 und 17 Jahren sowie 7 Erwachsene hat Klaus Barbie am Gründonnerstag vom Frühstückstisch weg auf brutale Weise abführen lassen. Nur 4,5 Monate vor der Kapitulation der deutschen Truppen in Frankreich. Der Deutsche war seit November 1942 Gestapo-Chef von Lyon. Folterungen, Ermordungen und Gräueltaten an der Zivilbevölkerung brachten ihm den Beinamen Schlechter von Lyon ein. Nach dem Krieg ist Klaus Barbie mehrmals zum Tode verurteilt worden, allerdings in Abwesenheit, denn es war ihm gelungen, sich abzusetzen. Erst dem als Nazi-Jäger bekannten Ehepaar Beate und Serge Klaasfeld gelang es nach jahrelanger Suche Anfang der 70er Jahre, Klaus Barbie aufzuspüren. In Bolivien, wo er unter dem Namen Klaus Altmann lebte. Unterstützung bekamen die Klaasfelds von 2 Müttern, deren Kinder in Isieux gewesen waren, erzählt Beate Klaasfeld.
Ich hatte dann 2 jüdische Mütter gefunden, deren Kinder aus Isieux deportiert wurden. Frau Benkigi, sie hatte 3 Söhne verloren. Frau Hanum Brinner, 2 Töchter. Ihr Mann ist vor ihren Augen in Lyon hingerichtet worden. Ihr Sohn ist deportiert worden. Und mit diesen beiden jüdischen Müttern haben wir dann versucht, Klaus Barbie aufzuspüren und zu demonstrieren, in München zuerst, um das Verfahren wieder aufzunehmen. Und dann eben auch eine Demonstration in La Paz selbst mit Frau Hallom-Brinner, wo wir uns auf der Bank anketteten vor dem Büro von Klaus Barbie. Und das ist dann eben erreicht worden, dass nach langen, langen Jahren dann eben der Klaus Barbie aus La Paz nach Frankreich ausgewiesen wurde.
Lange hatte ein entscheidender Beweis gegen Klaus Barbie gefehlt, das schon zuvor erwähnte Telegramm, in dem Barbie am 6. April 1944 die erfolgte Festnahme der Kinder sowie der Betreuerinnen und Betreuer nach Paris meldet. In den heutigen Morgenstunden wurde das jüdische Kinderheim in Isieux ausgehoben, schreibt er da. Der Abtransport ins Durchgangslager Drancy bei Paris werde am nächsten Tag erfolgen. Gefunden hat das lange verschollene Telegramm Serge Klaasfeld. Niemand habe gewusst, wo es aufbewahrt wird, erzählt Beate Klaasfeld. Ihr Mann habe das Telegramm dann in Paris gefunden.
Und mein Mann war dann im Jüdischen Museum für Zeitgeschichte und da waren viele, viele Kisten. Und in einer Kiste, wo also kein Bezug auf Barbie war oder auf Isieux, fand er dieses Telegramm. Und das wäre dann natürlich das Original, das wir dann auch im Prozess gegen Klaus Barbie dann verwandt haben.
Auch die einzige Überlebende der Razzia von Isieux sagt im Prozess aus, die Erzieherin Lea Feldblum war in Auschwitz-Birkenau der Zwangsarbeit zugeteilt worden. Sie erzählt, wie ihr vier Kinder, die sie an der Hand hielt, nach der Ankunft im Konzentrationslager auf der Rampe entrissen und Richtung Gaskammer geleitet wurden. Im Juli 1987 wird Klaus Barbie in einem aufsehenerregenden Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt. Zumindest für einige Tage wurde er im Gefängnis Montluc in Lyon eingesperrt. Es war jenes Gefängnis, in das er die Kinder von Isieux nach der Razzia für eine Nacht bringen hat lassen, bevor sie ins Sammellager Drancy bei Paris kamen und von dort ein paar Tage später nach Auschwitz. Klaus Barbie starb vier Jahre später in einem anderen Gefängnis an Krebs. Das Urteil sei eine Befriedigung gewesen, sagt Beate Klaasfeld.
Denn hier war das in letzter Minute, der Krieg war fast schon zu Ende. Und wenn Sie Isieux kennen, es liegt abseits von Lyon, hoch in den Bergen. Also man hätte diese Kinder verschonen können, aber man wollte es nicht. Bis zur letzten Minute mussten noch Juden und jüdische Kinder festgenommen und deportiert worden.
Das Barbie-Urteil und auch das Schicksal der ermordeten Kinder von Isieux waren ein Anlass für Frankreich, die eigene Vergangenheit gründlich aufzuarbeiten und Gedenkveranstaltungen zu organisieren. Die Gedenkstätte im ehemaligen Kinderheim in Isieux wurde vor rund acht Jahren auch von Suzanne Harf besucht. Die in Salzburg tätige Kulturmanagerin ist die Cousine zweiten Grades von zwei Buben, die dort untergebracht waren.
Ich hatte große Angst, dahin zu kommen. Ich habe gedacht, was schaffe ich das überhaupt? Aber ich muss sagen, dahinfahren gibt einem einen großen Trost, weil es sehr, sehr schön da ist. Und der französische Staat hat da wirklich etwas wieder gut gemacht. Und es ist dort wirklich jedes Jahr am 6. April gibt es einen Gedenktag, wo wirklich die hohen Politiker anmarschieren.
Die beiden Buben, sie waren Cousins zueinander, wurden in Deutschland geboren. Als die Lage zu gefährlich wurde, gelangten sie zunächst nach Luxemburg und nach dem Einmarsch der deutschen Truppen dort weiter nach Frankreich. Hier wurden sie gemeinsam mit ihren jeweiligen Eltern im Lager Les Milles in Südfrankreich inhaftiert. Beide Elternpaare wurden später in Auschwitz ermordet. Die Buben wurden von der jüdischen Kinderhilfsorganisation ins Kinderheim nach Isieux gebracht.
Der Egon war 9, als er hinkam, und der Arno war 16, als er hinkam. Also der war ein richtiger Teenager, und der Egon war so klein und zart und eher scheu. Also der hing sehr an seiner Mama.
Arno, mit vollem Namen Arnold Hirsch, war der älteste unter den Heimkindern.
Wenn man die Fotos sieht, ist es ein ganz so fescher Teenager mit Schalk in den Augen, der immer mit dem Radl ist, der ist immer mit ein paar flotten Mädels auch da im Camp. Also der war schon, man sieht ihm deutlich an, der hat sich ein bisschen abgesetzt von den Kleineren da. Das hat ihn nicht interessiert, sondern der hat da Spaß gehabt, glaube ich, ja. Zumindest haben die in Isieux, haben sie es schön gehabt. Wenn man auch Fotos sieht, die haben auch so kleine Theateraufführungen gemacht. Also sieht man, die sind immer strahlend und bunt angezogen. Also ich glaube, die Zeit in Isieux, das war zumindest eine glückliche Zeit, ja.
Auch zu essen gab's genug. Zum Großteil bezog man die Lebensmittel aus dem Ort oder von Bauernhöfen in der Nachbarschaft. Mit der Razzia ging dieses Leben jäh zu Ende und die beiden Cousins wurden getrennt. Der jüngere Egon kam wie die meisten anderen Kinder von Isieux nach Auschwitz. Arno wurde gemeinsam mit dem 16-jährigen Theo Reis und dem Ehemann der Heimleiterin Mirons Latin in ein Arbeitslager in Tallinn in Estland geschickt. Alle drei wurden erschossen. Ob Arno im Lager oder auf der Flucht erschossen wurde, ist unklar.
In meiner Familie wurde immer erzählt, dass der Arno noch so einen Heldenakt gemacht hätte. Er hätte versucht, während des Transports vom Zug zu springen und wäre dann erschossen worden. Also ich hoffe, dass es so war und dass er nicht arbeiten musste und dann erst erschossen wurde.
Viele Familienmitglieder von Susanne Harf sind durch den Nazi-Terror ums Leben gekommen. Die Ermordung der beiden Buben habe in der Familie aber ein besonders großes Trauma hinterlassen.
Es wurde immer über diese Kinder erzählt. Meine Familie hat noch andere schreckliche Sachen erlebt im Krieg. Aber das war, ich würde sagen, diese Kinder, also die sind einfach im Gedächtnis geblieben und auch unsere Kinder, also die Kinder meiner Geschwister und mein Sohn wissen genau Bescheid, weil wir alle immer sagen, sowas darf absolut nie mehr passieren.
Auch die Eltern von Georgi Halpern haben den Tod ihres Sohnes nie verwunden. Sie gehören zu den wenigen Eltern der Kinder von Isieux, die die NS-Herrschaft überlebten. Nach dem Krieg gingen sie nach Israel. Die Suche nach ihrem Sohn haben sie viele Jahre nicht aufgegeben.
Erst nach und nach hat man erst gewusst, was da passiert ist. Das Ausmaß war ja nicht übersehbar. Und natürlich glauben Eltern bis zum Schluss, dass sich dann vielleicht doch das Kind versteckt hat, was weiß ich, dass es einfach überlebt hat.
So die Ausstellungsorganisatorin Millie Segal. Die Eltern haben alle Briefe und Zeichnungen gesammelt, die Georgi ihnen aus Isieux geschrieben hatte, dem Vater ins Lager, der Mutter ins Sanatorium. Im Gegensatz zu den meisten anderen Kindern hat Georgi gewusst, wo seine Eltern sind und dass sie leben.
Er schreibt viel, weil er schreibt sowohl dem Vater als auch der Mutter, weil die ja nicht gemeinsam waren. Er schreibt in jedem Brief, ich habe deinen Brief und dein Paket erhalten. Er kriegt doch immer irgendwas, sei es was zum Anziehen, Socken zum Beispiel, sei es Malfarben, sei es Essen. Also sie schicken ihm halt was möglich ist.
In den vielen Briefen erzählt er vom Leben in Isieux. Wüsste man es nicht besser, könnte man meinen, Georgi schreibt von einem ganz normalen Ferienlager. Er erzählt vom Hund Tommy, den es im Heim gebe, von der großen Terrasse, von der aus man die schöne Landschaft und die schneebedeckten Berge sehen könne. Um 7 stehe er auf, schreibt Georgi, er gehe hier in die Schule, in die erste Klasse. Auch was gegessen wird, beschreibt er recht genau. In der Früh Brot mit Marmelade, zum Mittag Eintopf, Gemüse und Dessert, abends Suppe, Gemüse und Hüttenkäse, dazwischen Brot mit Schokolade und Milch. Im Winter berichtet er von der Weihnachtsfeier und vom Schlittenfahren, auch eine Faschingsfeier sei veranstaltet worden. Am 24. März 1944 schreibt Georgi wieder einen Brief an seine Mutter, wenige Tage vor der Razzia. Es ist Georgis letzter Brief.
Chère Maman, je te remercie beaucoup de la lettre que tu m'as envoyée.
Liebe Mama, vielen Dank für den Brief, den du mir geschickt hast. Mir geht es gut. Ich habe viel Spaß mit meinen Freunden im Heim. Ich esse gut, ich schlafe gut. Es ist schön hier. Es gibt einen Buben, der einen Fußball hat, da er ein sehr netter Bub ist und uns den Ball borgt, haben wir sehr viel Spaß mit dem Ball. Am Vormittag machen wir Rechenaufgaben, am Nachmittag machen wir ein Diktat oder Grammatikaufgaben. Wir schreiben Aufsätze. Ich habe 64,5 Punkte erreicht und war der dritte von 8 Schülern. Ich beende meinen Brief, indem ich dir Millionen und Abermillionen Küsse schicke. Dein Sohn, der dich sehr lieb hat und an dich denkt.
Et qui pense beaucoup à toi.
Erst in den 80er Jahren beenden die Eltern von Georgi die Suche nach ihm. Verkraftet haben sie die Ermordung ihres Sohnes im Alter von 8 Jahren nie. Wie auch ein Brief von Georgis Mutter Serafine Halpern an Beate Glasfeld aus dem Jahr 1986 deutlich macht.
Mein Herz zerbricht und ich kann kaum ein Wort sprechen. Leider ist mein Gedächtnis sehr gut und ich bin Tag und Nacht von den Erinnerungen des alltäglichen Lebens gequält, als Georgi noch bei uns war.
Vor dem ehemaligen Wohnhaus von Georgi Halpern auf dem Schwedenplatz in der Wiener Innenstadt ist auf Initiative von Milli Segal 2017 ein Gedenkstein für die 7 Kinder aus Österreich angebracht worden. Es ist eine weiße, schnörkellose Stele, in die die Namen der Kinder und ihre Geschichte eingraviert sind. Georg Georgi Halpern, Hans Amend, Renate und Liane Krochmal, Martha und Senta Spiegel, Sigmund Springer. Ihre Namen stehen auch stellvertretend für die insgesamt 1,5 Millionen Kinder und Jugendlichen, die durch den Terror der Nationalsozialisten umgebracht wurden.
Monika Feldner-Zimmermann hat über die Kinder von Isieux berichtet. ORF-Korrespondentin Cornelia Primosch hat mitgearbeitet. Für heute sagt Elisa Wasch, danke fürs Zuhören.